Deutschlandfunk Kultur heute.
Die Villa Hügel in Essen wird zum Ausstellungsort für 21 Museen aus dem Ruhrgebiet. Wie das geht, dazu gleich mehr. Außerdem geht es gleich um eine Filmtrilogie, die der Liebe, dem Träumen und den Sehnsüchten nachgeht und um ein Kunstprojekt, das sich mit der Abstimmung des Saarlandes für den Anschluss an Nazi-Deutschland 1935 beschäftigt. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Herzlich willkommen. Die Zollpolitik des US-amerikanischen Präsidenten sorgt seit Wochen für Empörung und Verstimmungen, auch in der Kunstwelt. Denn der Kunstmarkt war in den letzten Jahrzehnten eigentlich eine relativ sichere Bank, weswegen Menschen mit sehr großem Vermögen Kunstwerke als Anlageobjekte betrachteten. Und viele Kunstwerke in den USA ohnehin zollfrei gehandelt werden konnten, da sie laut einer Ausnahmeregelung als Informationsmaterialien eingestuft wurden. Was die Zollpolitik Donald Trumps, die ja vorerst ausgesetzt wurde, für den Kunstmarkt bedeuten könnte, darüber habe ich mit Dirk Boll gesprochen, Vorstand beim Auktionshaus Christie's und Autor des Buches Die Kunst und ihr Markt. Der Kunstmarkt ist ja von vielen Faktoren abhängig. Wie kompliziert ist es also?
Ja, zunächst muss man ja zwei Sachen feststellen. Das erste ist, dass bislang und nach gegenwärtiger Planung die bildende Kunst von diesen Zöllen ausgenommen ist und hoffentlich bleibt. Das heißt, das Gros der gehandelten Objekte würde nicht in diese Mühle geraten. Zum Zweiten muss man sagen, dass die Kunstmarktsysteme über die letzten 150 Jahre sich als sehr resilient gegenüber den Veränderungen von Rahmenbedingungen erwiesen haben. Also neue Gesetze zum Artenschutz zum Beispiel, wie Sie schon eben erwähnt haben, inkludiert haben, Anti-Geldwäsche-Vorschriften etc. etc. Also die Kunst, die gehandelt werden soll, wird möglicherweise anders gehandelt, wenn diese Zölle tatsächlich auch bildende Kunst erfassen sollten. Aber wir können davon ausgehen, dass es trotzdem einen seriösen, geregelten Kunstmarkt geben wird. Was allerdings im Moment so aussieht, ist, dass sehr viele Objekte, die auch von den Kunstmarktsystemen gehandelt werden, ohne Werke der bildenden Kunst zu sein, erfasst werden. Sind zum einen Werke der angewandten Kunst, also Antiquitäten oder Teppiche oder Juwelen. Das sind zum anderen Luxusgüter, die zumindest von den Kunstauktionshäusern auch vermittelt werden, wie mechanische Armbanduhren oder Sammlersportwagen, Weine. Solche Sammelgebiete werden definitiv von den Zöllen erfasst, so sie denn kommen.
Sie haben vorhin gesagt, dass in den letzten 150 Jahren der Kunstmarkt relativ imprägniert war gegen Zollpolitik und die Zollpolitik der letzten 150 Jahre war schon sehr unterschiedlich. Also es ist eine Wellenbewegung aus Freihandel und Protektionismus, wobei jetzt sozusagen eine lange Phase der freien Märkte zu Ende geht. Woran liegt das, dass der Kunstmarkt da so unempfindlich ist?
Naja, zum einen muss man sagen, dass das eine sehr einseitige Betrachtung ist, wenn ich das so nennen darf. Gerade wenn man in Deutschland Kunst handelt oder Kunst sammelt und 150 Jahre die Schlagzahl sind, dann wird man sehen, dass mit der Reichseinigung 1871 das erste Mal eine Art innerdeutscher Binnenmarkt geschaffen wurde, den es vorher gar nicht gab. Umgekehrt dann im späten 19. Jahrhundert werden Zölle eingeführt, die bis zum heutigen Tag verwendet werden oder die Vorschriften um diese Zölle verwendet werden zur Kategorisierung, was ist Kunst und was ist alles andere, nämlich immer dann, wenn es unterschiedliche Mehrwertsteuersätze gibt, was es ja jetzt glücklicherweise seit diesem Jahr wieder gibt. Also es gibt ein bisschen eine Pendelbewegung, wie in vielen anderen Wirtschaftsbereichen, dass man denkt, man macht es anders, um dann in die gegengesetzte Richtung zu gehen.
Sind offene Märkte gut für die Kunst? Oder anders gefragt, gibt es einen Zusammenhang zum Beispiel zwischen dem Interesse für japanische Kunst im Europa Ende des 19. Jahrhunderts und der sich öffnenden Märkte etwa zur gleichen Zeit?
Also zunächst mal sind offene Märkte natürlich gut für die Kunst, weil die Kunst wird von den Kunstschaffenden gemacht, um rezipiert zu werden, wahrgenommen zu werden. Und wenn sie kursieren kann, hilft das der Sache und ist damit im Sinne von Künstlerinnen und Künstlern. Das von Ihnen genannte Beispiel ist ein sehr gutes. Die Inseln Japans waren abgeschottet vom Westen, haben sich in den 1860er Jahren geöffnet. Diese Welt wurde entdeckt vom Ausland und in dieser Begeisterung, ob dieser neuen, fremden Welt, gab es eine Kunstproduktion, die ganz stark inspiriert war von japanischer Kunst der Zeit. Das ist aber nicht nur die inhaltliche Übertragung in diesem sogenannten Japonismus, sondern das ist natürlich auch Handel zwischen Japan und dem Rest der Welt.
Es gibt viele Kunsthändler, Galeristen, die sagen, das ist im Moment eine ziemlich komplizierte und quasi unüberschaubare Lage für Sie. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, das würde ich absolut auch so sehen. Was man konstatieren muss, wenn es eine Zollvorschrift gibt und Zolle erhoben werden, dann haben Sie ein funktionierendes System, auf das Sie sich verlassen können. Sie haben Vorschriften, Sie haben eine Organisation, Sie haben Abläufe, die erprobt sind, Sie haben Behörden, die das umsetzen. Und wenn dann der Zoll erhöht wird, ist das bedauerlich, aber es ist nur eine Veränderung, die in den gewohnten Maßnahmen umgesetzt wird. Hingegen, wenn etwas ganz neu begonnen wird, dann weiß man nicht, wie passiert es, wo passiert es, wann passiert es, und es braucht eine Zeit, bis alle Beteiligten, inklusive derjenigen, die die Zölle erheben wollen, verstanden haben, wie es geht. Wir alle erinnern uns, wie das war, als der Brexit implementiert wurde, und wir alle haben die Fernsehbilder gesehen von den riesigen Schlangen vor der Zollabfertigung am Ärmelkanal. Und das ist natürlich etwas, wo jeder Sorge hat, Angst vor hat. Das wird sich zeigen, wie gut Amerika sich selbst organisieren kann, diese Zölle dann tatsächlich zu erheben.
Dirk Boll, Vorstand beim Auktionshaus Christie's, über die US-amerikanische Zollpolitik und deren mögliche Auswirkungen auf den Kunstmarkt. Und jetzt zum Film.
Kennst du Grindr? Oder Tinder doch bestimmt.
Ja klar, Tinder kenne ich und von Grindr habe ich gehört. Mhm.
Es hat was, in einem begrenzten Raum zu sein, wie auf einer Fähre. Und dann zu sehen, wer online ist. Man sieht sie vor sich auf dem Handy und muss einfach nur hochgucken. Sie könnten direkt vor einem stehen. Mir geht's dabei vor allem um den Nervenkitzel, wenn sich die Blicke treffen und man weiß, dass beide on sind.
Marianne und Tore sind das, die hier auf einer Fähre zwischen Oslo und einer Halbinsel unterwegs sind. Sie ist Ärztin, er Krankenpfleger. Und auch wenn es sich hier nicht so anhört, es geht um Liebe. Jedenfalls lautet so der Untertitel des dritten Teils der Oslo Stories von Regisseur Dag Johan Haugerud, der bei den Filmfestspielen in Venedig Premiere hatte und der jetzt bei uns ins Kino kommt. Die anderen beiden Teile der Trilogie wurden auf der Berlinale gezeigt. Sehnsucht und Träume heißen sie. Träume wurde mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet. Unser Filmkritiker Rüdiger Susland hat die Oslo Stories gesehen. Rüdiger, um wessen Träume, Sehnsüchte und ja, Liebesideen geht es hier?
Ja, die von allen, und die werden einander gegenübergestellt. Das ist so ein Haufen Menschen. Die drei Filme sind lose miteinander verbunden. Also der Schauplatz, das sagt ja schon der Titel, Oslo Stories. Es gibt, glaube ich, ein paar Nebenfiguren, die auch auftauchen. Schauplätze tauchen in allen Filmen auf. Aber die Hauptfiguren sind verschieden und auch das Setting ist verschieden. Aber die Themen sind ähnlich. Es geht nämlich um Liebe, um Sex, auch um den utopischen Charakter davon. Also die Sehnsucht, kann man sagen. Gleichzeitig, ehrlicherweise, heißt der Sehnsuchtsfilm, der auf Deutsch Sehnsucht heißt, der heißt auf Norwegisch Sex. Insofern ist das auch wirklich ein bisschen austauschbar hier, so wie die Geschichten austauschbar sind. Jeder hat seine eigenen Obsessionen, seine eigenen Utopien, und die sprechen darüber. Die sprechen, es wird ziemlich viel gesprochen, aber es wird auch einiges gemacht. Also sie verlieben sich, sie treffen sich zu Sexabenteuern, es wird getindert, das kam ja eben schon vor. Und insofern ist das ein Panorama des heutigen Privatlebens in den Wohlstandsgesellschaften des Westens.
Wir müssen vielleicht mal über den Regisseur Dag Johan Haugerud sprechen, der möglicherweise in Deutschland nicht ganz so bekannt ist, außer bei vielleicht Fans skandinavischen Films. Aber was ist das spezielle Thema vielleicht seiner Filme, wenn es das gibt?
Ja, ich glaube, das gibt es schon. Also erstmal ist das skandinavische Kino ja tatsächlich ein bisschen unter unserem Radar. Und wenn ein Land ganz besonders, dann ist das Norwegen. Also man kennt eher Finnen, Schweden und die Dänen sowieso. Die Norweger sind in den letzten Jahren ein bisschen nach vorn gekommen. Und was da eigentlich passiert, das ist, dass es so zunächst einmal ein braves, bürgerliches, manche würden sagen spießiges Alltagsleben ist. Und dann gibt es aber die Abgründe in diesem Alltagsleben und die massiven Leidenschaften, die ganz großen Gefühle. Das gibt es auch bei jemandem wie Joachim Trier, ein anderer Norweger, der jetzt wieder einen neuen Film in Cannes hat. Und eben auch bei diesem Regisseur, der lange Filme gemacht hat, die man in Deutschland gar nicht sehen konnte. Und jetzt plötzlich mit dieser Sehnsuchtstrilogie, das nennt sich Trilogie, auch wenn es keine fortlaufende Geschichte ist, auf den großen Festivals der Welt, eben Venedig und Berlin, auftaucht. Es geht hier, glaube ich, schon um das heutige Lebensgefühl. Das möchte er einfangen, und er hat da einen Weg gefunden, genau mit dieser Konzeption. Es ist ein sehr konzeptioneller Film, die ein bisschen an mich, an Robert Altman erinnert hat, an so einen Film wie Shortcuts, der verschiedene Geschichten in Los Angeles erzählt hat. Und mit dieser Konzeption hat er es geschafft, etwas ganz Eigenwilliges und Eigenes zu machen.
Ist das ein spezifisch norwegischer Film?
Ich glaube, das ist in jedem Fall spezifisch skandinavisch. Ja, man wird Ähnlichkeiten finden zu manchen dänischen Filmen. Zumindest ging es mir so. Und wie gesagt, an Robert Altman hat es mich auch erinnert. Aber es ist natürlich schon, ich kenne mich nicht gut aus in Norwegen, aber es scheint mir doch was sehr typisch Skandinavisches zu sein, so diese Gleichheit der Gesellschaft.
Also könnte die dieser Film auch in Deutschland so Nein. gedreht werden?
Nein, das könnte er nicht. Das liegt an einer ganz anderen Auffassung von Kino. Das ist ein Filmemacher, der interessiert sich für den Realismus und auch für Dinge, die nicht alle Menschen gutheißen werden, die nicht alle Menschen moralisch finden werden. Hier werden Figuren einander gegenübergestellt mit ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen. Und mir kommt es im deutschen Kino, weil Sie danach fragen, dann doch so vor, dass hier dann es sehr stark einheitliche Lebensentwürfe gibt. Es muss erstens immer ein Happy End geben, das gibt's hier jetzt so einfach auch nicht. Und es wird immer die Kernfamilie in irgendeiner Form gerettet und bestätigt. Die Liebe ist dann die ganz große leidenschaftliche Liebe, also einfach nur Sex, das gibt es im deutschen Kino relativ wenig. Insofern sehe ich da schon sehr große Unterschiede.
Rüdiger Suchsland über Liebe, den dritten Teil der Trilogie Oslo Stories von Regisseur Dag Johan Haugerud. Die Museumsdichte in Deutschland ist ja ohnehin schon recht hoch. Und wenn man dann noch in den Ballungsraum Ruhrgebiet schaut, dann ist die Kunstkonzentration dort besonders hoch. Das Folkwang-Museum in Essen mit seiner Sammlung moderner Kunst, die von Karl-Ernst Osthaus zusammengetragen wurde. Die Ludwig-Galerie in Oberhausen, die Teile der Sammlung von Peter und Irene Ludwig beherbergt. Oder das Lehmbruck-Museum in Duisburg und viele, viele mehr. Insgesamt 21 Kunsthäuser treffen sich nun in der Villa Hügel in Essen, gebaut von der industriellen Familie Krupp, unter dem Ausstellungstitel 21 mal 21. Und meine Kollegin Christiane Vielhaber hat sich das schon angeschaut. Christiane, ich finde, das ist ein Titel, der außer zahlenmäßig jetzt nicht so viel erklärt. Worum geht's da oder ist das eine reine Leistungsschau?
Ich würde sagen, es ist eine Leistungsschau dieser 16 Städte mit ihren 21 Instituten. Mich hat gewundert, dass da auch zwei private Museen darunter sind, also von Privatsammlungen. Auch wenn sie Museen heißen, ist das eigentlich was anderes als zum Beispiel das Lehmbruck-Museum. Aber es war so, die haben sich zusammengeschlossen vor 25 Jahren und das ist der Anlass, ein Jubiläum. Und sie haben darüber nachgedacht zur Zeit von Corona, als kein Mensch sowieso ins Museum konnte. Und sie hatten geplant, ein Musée imaginaire. Und einer sagt als erstes, pass auf, ich suche die Arbeit aus meiner Sammlung und stelle die aufs Podest und dann kommt der Nächste und stellt und jeder stellt. Und nachher
also es gibt schon eine Verbindung sozusagen.
Ja,
ne?
Ja.
Also jeder bezieht sich auf den
dafür. Ja, teilweise was ganz Prominentes oder natürlich wird das Lehmbruck-Museum eine Lehmbruck-Skulptur dahin stellen wollen, ne? Das ist klar. Aber sie stellt eben auch eine Arbeit von Alicia Quade hin, die vorletztes Jahr eine große Ausstellung hatte und wo man nicht gleich vermuten würde, das ist in dem Museum. Und so kamen 400 Arbeiten zusammen und dann wurde eine Kommission gegründet und die haben das runtergekürzt auf 100 Arbeiten. Und dann, ja, wo stellen wir das aus? Und wir sind so demokratisch. Es gibt wichtige Museen und weniger wichtige und andere, die kennt man kaum. Und dann sind sie auf die Villa Hügel gekommen und ich meine, Sie müssen sich vorstellen, für diese Ausstellung hat man jetzt 700 Quadratmeter von insgesamt 11.000 Quadratmetern, die diese Villa Hügel hat.
Das ist ordentlich Platz. Aber was sind so die Highlights? Gibt es Kunst?
Ach, das will ich gar nicht so sagen und das will man auch nicht. Sie haben ganz bewusst davon abgesehen, erstmal den Künstler oder die Künstlerin zu nennen auf der Bildlegende, sondern das Institut. Und dann denken sie, was? Witten hat einen Modersohn? Und war ich eigentlich schon mal in Witten im Märkischen Museum? Da müsste man mal hinfahren. Oder der Liebermann, wo kommt der denn her? Und ich meine, dass das Schumacher-Museum auch einen Schumacher zeigt und wo wir drüber sprachen, Lehmbruck auch in Lehmbruck, ist es ganz klar. Aber sie gucken jetzt eigentlich gar nicht mal so sehr, von wem das ist. So, wo ist denn das her? Und das macht eigentlich Spaß, dass man denkt, Mensch, da müsste man mal hinfahren oder dass die das auch haben. Und man wundert sich, ich habe mich gewundert, wie kommt ein Hundertwasser ins Osthaus-Museum? Osthaus hat so eine tolle Sammlung und jetzt, ja gut, es ist ein Jahrhundert Wasser aus den 60er Jahren, da ist er dann noch so ein bisschen ähnlich wie Klee und bei manchen Arbeiten fast. Wie kommt das dahin? Aber die haben das so entschieden und dann gehen sie durch diese 10 Räume und ich meine, die Themen sind dehnbar. Zum Beispiel im ersten ist das Bild der Frau. Da ist natürlich die große Sinde von Lehmbruck. Dann ist aber auch ein verwackeltes Foto, was Gerhard Richter abgemalt ist. Das ist Brigitte Bardot mit ihrer Mutter. Mhm. Dann sind die Herdplatten von Rosi Trockel, also Rosemarie Trockel. Und das ist fast ein minimalistischer Kommentar zur ganz aktuellen Diskussion um die Herdprämie, die ja die CSU unbedingt durchkriegen will. Ne? So.
Es erzählt aber auch etwas über das Ruhrgebiet. Das hast du mir vorher schon erzählt, dass nämlich da zum Beispiel ein, ja, ich nenne es jetzt mal Kunstwerk, zu riechen ist.
Ja, diese olfaktorische Sache ist, eine Künstlerin hat dann die Gerüche genommen und hat daraus ein Parfum entwickelt. Und so genau habe ich das nicht gerochen. Eher habe ich dies Akustische, kurz bevor die Zeche Prosper Haniel, das ist die letzte, die geschlossen hat, ist ein Künstler noch runtergegangen und hat die Geräusche aufgenommen. Das kriegen sie ja oben gar nicht mit, auch selbst wenn es oben sehr museal ist. Aber was da unter Tage eigentlich passiert ist und wie es rattert, also das alles zusammen gibt auch ein Bild vom Ruhrgebiet. Es sind auch ja rauchende Schlote, auch Fotografien zu sehen, aber dann auch wieder im Schnee. Es ist von allem etwas. Es ist ein Kessel Buntes, aber da wichtige Namen dabei sind und weniger wichtige und dass man das so thematisch, vieles ist austauschbarer, das hätte man unter atmosphärisch oder die Arbeitswelt oder so, hätte man so oder so tauschen können, aber es macht einfach Spaß zu entdecken.
Ein Tipp von Christiane Vielhaber über die Ausstellung 21x21, die Ruhrkunstmuseen in der Villa Hügel in Essen. Ähnlich wie das Ruhrgebiet erlebte die Saarregion durch die Förderung und Produktion von Eisen, Kohle, Glas und Stahl ab dem 18. Jahrhundert einen spürbaren wirtschaftlichen Aufschwung. Und nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wurde das Saarrevier gerade wegen seiner Industriekapazitäten aus dem Deutschen Reich herausgelöst und damit ab 1933 zur Zufluchtsmöglichkeit für viele, die nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten bedroht waren. Hier entstand eine hörbare Anti-Hitler-Opposition. 1935 war es dann schon damit vorbei. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Saargebietes votierten mit großer Mehrheit für den Anschluss an das nationalsozialistische Deutschland. Der Künstler Finn Töte hat ein multimediales Projekt entwickelt, das sich mit diesem historischen Ereignis auseinandersetzt. Gestern wurde es im Historischen Museum in Saarbrücken vorgestellt. Unsere Landeskorrespondentin Anke Schäfer war dabei.
Als ich in Saarbrücken ankam, sah ich die Lichter der Straßenillumination durch den Nebel schimmern.
Auszug aus einem der 8 Hörspiele, die der Sounddesigner und Künstler Finn Töte unter dem Titel »Stimmen des Widerstands« über die Saarabstimmung 1935 gefertigt hat. Dieser Text von Ilja Ehrenburg stammt aus dessen Autobiografie »Menschen, Jahre, Leben«. Ehrenburg, russisch-jüdischer Schriftsteller und Journalist, galt als Stimme der sowjetischen Propaganda gegen den Faschismus. Er kam vor der Saarabstimmung 1935 an einem regnerischen Tag nach Saarbrücken.
Auf der Hauptstraße prangte im Schaufenster einer großen Metzgerei ein Hakenkreuz aus Wiener Würstchen. Die Passanten betrachteten es mit hingerissenem Lächeln.
Für sein Hörspielprojekt hat Finn Töte, 31 Jahre alt, im Saarland groß geworden, heute in Köln zu Hause, Texte ausgewählt, die zwischen 1933 und 1936 entstanden sind und von Persönlichkeiten stammen, die selbst Widerstand geleistet oder die Geschehnisse hautnah erlebt haben. Diese Arbeit hat Tötes Blick auf Saarbrücken verändert.
Wenn ich dann hier in Saarbrücken ankomme, am Hauptbahnhof aussteige und dann laufe ich durch die Reichsstraße und frage mich, warum die immer noch so heißt und warum da kein Schild steht und warum ich mich früher nicht gefragt habe, warum die eigentlich so heißt. Es gibt ganz viele Orte in Saarbrücken, die plötzlich nochmal in einem anderen Gewand erscheinen.
Nach den Vorgaben des Versailler Vertrags war das Saargebiet nach dem Ersten Weltkrieg ab 1920 vom Deutschen Reich abgetrennt und stand unter Ägide des Völkerbundes. Im Versailler Vertrag war auch geregelt, dass nach 15 Jahren eine Abstimmung über die staatliche Zugehörigkeit des Saargebiets abgehalten werden musste. Am 13. Januar 1935 entschieden sich die Wähler und Wählerinnen für die Vereinigung mit dem Deutschen Reich, wo 1933 1933 die Nationalsozialisten die Macht ergriffen hatten. War diese Zeit Thema in Finn Tötes Schulzeit?
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich wüsste es, wenn wir mal eine Tour gemacht hätten hier im Saarland zu den Orten der Erinnerung bezüglich dieser Abstimmung.
Politische Beobachter aus aller Welt trafen sich auf der Bahnhofsstraße in Saarbrücken.
So heißt es in dem Hörspiel, das einen Text der Kommunistin Margarete Buber-Neumann zu Gehör bringt.
Deutsche Immigranten unterstützten die antifaschistischen Parteien an der Saar, um ihnen zum Sieg des Status quo zu verhelfen.
Der Sieg des Status quo hätte bedeutet, dass das Staatskonstrukt unter Völkerbund-Ägide mit wirtschaftlicher Angliederung an Frankreich fortbestanden hätte. Doch über 90% der Saarländer und Saarländerinnen lehnten das ab. Sie wollten die Vereinigung mit dem Deutschen Reich. Und sie wussten, was sie taten, meint Finn Töte. Immerhin war zu diesem Zeitpunkt Hitlers Buch Mein Kampf auf dem Markt und die Judenverfolgung hatte begonnen.
Da gibt es ja ganz viele Faktoren, die dazu geführt haben, dass die Abstimmung so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Zum einen finde ich sehr spannend die Medienlandschaft. Es gab hier in Saarbrücken, ich glaube, 30 Buchläden und nur in 3 konnte man antifaschistische Zeitungen kaufen. Also die Propaganda der Deutschen Front hatte eine riesengroße Übermacht, sowohl finanziell als auch organisatorisch, weil sie auch ganz gut Geld bekommen haben aus dem Reich.
Plötzlich schrie eine ziemlich verhärmte und keineswegs verwöhnt aussehende Frau: Er ist schön wie ein junger Gott.
Auszug aus dem Hörspiel, das einen Text von Gustav Regler in Erinnerung ruft. Der war Schriftsteller und politischer Aktivist, geboren im saarländischen Merzig.
Sie meinte nicht mich, sondern Hitler. Es war ein Schock gewesen. Aber andere trafen mich weit heftiger.
Gustav Regler erzählt dann von der Bedrohung, die von den Nazis ausgeht. Finn Töte setzt in den Hörspielen ganz auf die jeweiligen Texte und auf die eindrücklichen Stimmen. Ansonsten arbeitet er mit zurückhaltenden Mitteln. Mal ein paar Regentropfen, mal leise Marschmusik, mal ein Käuzchen. Ein sehr interessantes Hörerlebnis.
Saarland-Landeskorrespondentin Anke Schäfer über ein multimediales Projekt zum Abstimmungskampf im Saarland des Jahres 1935. Vor gut einer Woche wurde bekannt, dass eine der bekanntesten Verlegerpersönlichkeiten der Nachkriegszeit, Surkamp-Chef Siegfried Unselt, als 17-Jähriger der NSDAP beigetreten war. Darüber wird weiter heftig debattiert, mehr dazu in den Kulturmeldungen von Nicole Strecker.
Ja, der Historiker Thomas Gruber hatte im Bundesarchiv Unselts entsprechende Karteikarte gefunden. Seitdem wird viel spekuliert, weshalb Unselt darüber schwieg. Von Vergessen und Verdrängen ist die Rede. Deshalb hat Gruber heute in der Wochenzeitung Die Zeit weitere Dokumente nachgereicht und betont, Unselt habe in Nachkriegsdeutschland mal korrekte, mal falsche Angaben über seine Mitgliedschaft gemacht und seine Aussagen situativ angepasst. Dass diese Details aus Unselts Biografie bislang unbekannt waren, erstaunt Gruber nicht. Nur Personen, die aktiv am Aufbau der BRD mitgewirkt hätten, wie Richter, Politiker, wären einer gründlichen Überprüfung unterzogen worden.
Während Protagonisten einer bestimmten Kulturlandschaft in Deutschland oft gar nicht geprüft worden. Das ist ja auch dieses blinde Auge, was ich in meinem Artikel ein bisschen erwähne. Und wenn wir uns die Diskussion der Jahre 2003 folgende anschauen, über Martin Walser, über Lenz und andere Intellektuelle, dann stellen wir fest, da ist eine große Verblüffung und sofort ein sehr starker apologetischer Reflex, der entsteht, wenn auch nur die bloße Mitgliedschaft in der Partei aufgedeckt wird.
Reflexhafte Verteidigung also im Fall Unselt, so Thomas Gruber heute im Deutschlandfunk in der Sendung Büchermarkt. Das Gesicht des Krieges, so titelt die FAZ und meint damit das Motiv des Fotos, das heute als World Press Foto 2025 ausgezeichnet wurde. Zu sehen ist das Porträt eines 9-jährigen palästinensischen Jungen, dessen Arme amputiert wurden. Er war bei der Flucht aus Gazastadt im März 2024 schwer verletzt worden. Das Foto stammt aus einer Serie der palästinensischen Fotografin Samara Abulahouf, die im Auftrag der New York Times Geflüchtete aus dem Gazastreifen porträtiert. Die Bildung hat im Koalitionsvertrag zwar einen hohen Stellenwert, nicht aber die musikalische Bildung. Das kritisiert heute der Deutsche Musikrat. Er sieht vor allem an den Schulen dringenden Handlungsbedarf. Dort würden überall Musiklehrkräfte fehlen und der Musikunterricht viel zu häufig ausfallen. Außerdem fordert der Musikrat vom Bund auch mehr Unterstützung für Kinder in prekären Verhältnissen. Und der Pariser Louvre hat eine neue Kollektion von orientalischen Ikonen aus der libanesischen Privatsammlung erworben. Die Kunstwerke stammen aus dem frühen 15. bis ins 20. Jahrhundert, etwa aus Ländern wie Griechenland, Russland, Syrien und dem Libanon. Für die knapp 300 Ikonen wird ab 2027 dann auch eine neue Abteilung im Louvre eingerichtet, die Sektion für Kunst aus Byzanz und der Christenheit im Orient.
Das waren die Kulturmeldungen mit Nicole Strecker. In Paris wird über die Zukunft der Ukraine gesprochen. Mehr dazu gleich in den Informationen am Abend. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören.